ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg, im Studio Stefan Auschwart. Der Berliner Senat setzt bei der Unterbringung von Flüchtlingen weiterhin auf Traglufthallen und Wohncontaineranlagen. Für die Beschulung der Kinder werden keine neuen Willkommensklassen aufgemacht. Unser landespolitischer Reporter Sebastian Schöbel zu den Beschlüssen des Senats.
Senatssitzungen in Berlin haben in der Regel kein Motto. Aber gäbe es eines, es wäre heute wohl dieses gewesen.
Wir wünschen uns diese Situation auch nicht. Aber wir müssen uns den Realitäten anpassen.
So der regierende Bürgermeister Kai Wegner und meinte damit zwei Aspekte der aktuellen Flüchtlingssituation. Erstens, dass Berlin auch weiterhin Massenunterkünfte wie in Tegel braucht. Und zweitens, dass viele Flüchtlingskinder in Berlin wohl noch sehr lange auf Unterricht in einer normalen Schule verzichten müssen. Und so musste sich der Senat auf mehrere unangenehme Kompromisse einigen. Das Ankunftszentrum auf dem ehemaligen Flughafen Tegel muss noch in diesem Jahr wachsen, um weitere 6 Leichtbauhallen mit 1.000 Plätzen. Und?
Das wird jetzt um ein Jahr bis Ende 2025 verlängert, die Nutzung für die Notunterbringung, für das Ankunftszentrum dort,
sagte Sozialsenatorin Chansel Kieseltepe. Außerdem will Berlin in den kommenden 2 Jahren an 16 Standorten in der Stadt weitere Wohncontainer aufbauen, mit insgesamt rund 6.100 Plätzen. Die Grünen hingegen fordern, leerstehende Büroräume umzunutzen, statt Menschen in Container einzuquartieren. Im koalitionsinternen Streit über die Beschulung der Flüchtlingskinder musste Kieseltepe derweil eine Niederlage einstecken. Ihre Forderung, die Kinder möglichst in normalen Schulen zu unterrichten, um die Integration zu erleichtern, scheitert nicht nur am Veto von Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch, sondern auch schlicht am Platzmangel in den Schulen. Deswegen sollen weitere Schulangebote direkt in Flüchtlingsunterkünften entstehen. Wobei SPD-Politikerin Kieseltepe betont,
wenn auf dem Gelände dieser Unterkünfte Räumlichkeiten geschaffen werden für solche Angebote, Bildungsangebote, dann soll das auch schulorganisatorisch angeknüpft sein an das Regelsystem.
Und damit nicht im Aufgabenbereich ihrer Sozialverwaltung, sondern bei ihrer CDU-Koalitionskollegin Günther-Wünsch im Bildungsressort. Die Linken kritisieren den Kompromiss als bildungspolitischen Irrweg. Die Bildungsverwaltung müsse mehr Willkommensklassen einrichten, vor allem in Bezirken, in denen es bislang nicht genug gibt, so die bildungspolitische Sprecherin der Linken Franziska Brüchzi.
Es gibt auch eine Schulpflicht und Katharina Günther-Wünsch steht hier in Verantwortung und kann das Problem eben nicht auf die Integrationsverwaltung abschieben.
Wobei zumindest das Lehrpersonal und die Inhalte der Behelfsschulen für Flüchtlingskinder dann doch von der Bildungsverwaltung organisiert werden sollen, was angesichts des Lehrkräftemangels in Berlin auch keine leichte Aufgabe werden dürfte.
Aber wo plant der Senat, die neuen Wohncontaineranlagen errichten zu lassen? Unsere Landespolitik-Reporterin Sabine Müller hat sich die Liste der neuen Standorte angeschaut.
Laut der Liste werden die meisten neuen Standorte in Lichtenberg 4 und Pankow 3 entstehen. In Reinickendorf und Treptow-Köpenick sind jeweils 2 geplant, in Spandau, Tempelhof-Schöneberg, Neukölln, Steglitz-Zehlendorf und Charlottenburg-Wilmersdorf jeweils 1. Die kleinste Anlage soll 150 Plätze haben, die größte 620. Die Containeranlagen entstehen auf Brachen und Parkplätzen sowie Flächen, die erst in einigen Jahren bebaut werden sollen. Geplant sind 1- bis 3-stöckige Unterkünfte, teils Wohnheime mit Gemeinschaftsküche und Sanitäranlagen, teils Mini-Apartments mit kleiner Küche und Bad für 2 Zimmer. Gut die Hälfte der neuen Standorte soll im kommenden Jahr betriebsbereit sein, die meisten davon bereits zu Jahresbeginn, der Rest bis Ende 2026. Die Suche nach neuen Flächen gestaltete sich schwierig. Die jetzt gefundenen Areale gehören unter anderem den Bezirken, Land oder Bund, aber auch landeseigenen Wohnungsbauunternehmen. Vereinzelt sind sie in Privatbesitz.
Der Berliner Senat hat beschlossen, das Hochschulgesetz zu verschärfen. Bei Gewaltvorfällen soll als letztes Mittel eine Exmatrikulation möglich sein. Anlass für die Änderung war der Angriff auf einen jüdischen Studenten der FU Berlin durch einen Kommilitonen. Studierende protestierten vor dem Roten Rathaus gegen das Vorhaben des Senats. Landespolitikreporterin Kirsten Buchmann fasst die Reaktionen auf die Neuregelung zusammen.
Vorgesehen ist, dass Hochschulen bei Gewaltvorfällen mit abgestuften Maßnahmen reagieren können. Sie reichen von Rügen gegenüber Studierenden bis zur Exmatrikulation. Studierende finden, dass das zu weit geht.
Gewalt ist nicht genauer definiert. Und was Gewalt bedeutet, ist dann letztendlich Auslegungssache. Und das sehe ich sehr problematisch.
Das sollten Juristen entscheiden.
Ich sehe auch ehrlich gesagt nicht den Bedarf, weil es schon ganz viele Instrumente gibt, das zu regulieren. Es gibt die Möglichkeit von, vielleicht eine einstweilige Verfügung zu bekommen, ein Annäherungsverbot.
Ich habe die Angst, dass über dieses Gesetz eine krasse Repression eigentlich an unsere Hochschulen kommen kann.
Andere Studierendengruppen, wie etwa die Jüdische Studierendenunion Deutschland, sind für eine Verschärfung. Berlins Wissenschaftssenatorin Ina Ciborra verteidigt die Pläne. Sie will Hochschulmitglieder vor Gewalt und Beeinträchtigungen schützen.
Im Zentrum dieses Ordnungsrechts steht die Gewährleistung eines gewalt- und angstfreien Hochschulbetriebes. Das heißt, es geht im Kern um den Schutz der Mitglieder der Hochschulen vor Gewalt in ihrem Alltag und Beeinträchtigungen in Studium und Lehre.
Über die geplante Änderung des Hochschulgesetzes wird als nächstes das Berliner Abgeordnetenhaus beraten.
Beschlossen werden soll die Änderung noch vor der Sommerpause. Das vergangene Jahr war in Deutschland windreich und insgesamt ein gutes Jahr für die Erzeugung erneuerbarer Energien. Die Zahlen hat der Deutsche Wetterdienst DWD auf seiner Klimapressekonferenz vorgestellt. Für Netzbetreiber wie das Unternehmen 50 Hertz sind die Daten des Wetterdienstes wichtig. RBB-Reporterin Sabine Löpprig hat es sich erklären lassen.
Dünne Schleierwolken über dem Umspannwerk Neuenhagen, ansonsten viel Sonne, dazu ein frischer Wind. Ein optimaler Tag für die Erzeugung erneuerbarer Energien, das sagt Mike Ruben, Fachgebietsleiter bei 50 Hertz.
Aus Sicht der erneuerbaren Energien hervorragend, in der Regelzone 50 Hertz. Das heißt, wir haben heute knapp 10.000 Megawatt Einspeisung aus Sonne und 8.500 Megawatt Einspeisung aus Wind. Heißt für den Systembetrieb, wir haben heute aber auch einiges zu tun.
Schon jetzt liegt der Anteil erneuerbarer Energien im Netz von 50 Hertz bei durchschnittlich 70% und an manchen Tagen auch höher. Wird besonders viel Strom, zum Beispiel durch die Windkraftanlagen im Norden Deutschlands, produziert, dann können Netze wie die des Betreibers 50 Hertz unter Umständen auch überlastet werden.
Das Schwierige daran ist herauszufinden, wie der Einfluss der Einspeisung aus erneuerbaren Energien sich auf unser Stromnetz auswirkt, also sprich, wie der Strom durch unser Netz fließt, je nachdem, wo der Strom durch Wind und durch Sonne eingespeist wird. Kann das zu Stromflüssen bei uns im Netz führen, die herausfordernd sein können. Und unsere Aufgabe ist, frühzeitig genug herauszufinden, wo genau diese Stellen sind, wo wir beispielsweise Engpässe in unserem Stromnetz haben.
Damit man schon vorab recht genau weiß, an welchen Tagen und zu welchen Uhrzeiten zu viel oder zu wenig Strom vorhanden sein könnte, arbeiten Netzbetreiber wie 50 Hertz seit einigen Jahren unter anderem mit dem Deutschen Wetterdienst zusammen. Der bietet mittlerweile Wetterdaten und Modelle, die sehr ins Detail gehen, sagt Frank Kaspar vom Deutschen Wetterdienst.
Ein Energiesystem, was eben auf Wind und Sonne aufsetzt, wird natürlich zunehmend wetterabhängiger. Das ist ja im ersten Schritt offensichtlich, aber es ist insofern auch keine Überraschung. Also die Netzbetreiber und andere Akteure in dem Bereich arbeiten natürlich seit vielen Jahren mit Wettervorhersagen. Aber trotzdem sehen wir, dass auch für Detailfragen eben der Bedarf zunimmt.
Eines dieser Details, der Sahara-Staub in der Atmosphäre. Momentan sorgt der bereits 30 bis 40 Mal pro Jahr dafür, dass die Stromproduktion von Solarenergie in Deutschland ordentlich zurückgeht. Der DWD stellt jetzt auch Prognosen für solche Staubausbrüche zur Verfügung und arbeitet an weiteren Prognosemodellen, heißt es. Eine hundertprozentige Voraussage werde aber auch angesichts des Klimawandels und spontaner Wetterereignisse nicht möglich sein.
Der Bericht von Sabine Löpprig. Vor knapp einem halben Jahr haben Mitglieder der Gruppe Letzte Generation das Brandenburger Tor mit Farbe besprüht. Am Amtsgericht Tiergarten begann der erste Prozess in dieser Sache, und zwar gegen zwei junge Männer, die ihre Beteiligung offen zugeben. Ein Urteil wurde anders als erwartet noch nicht gesprochen. Unser Reporter Yasser Speck war bei der Verhandlung dabei.
Nach knapp 90 Minuten Verhandlung hat der Richter die Entscheidung getroffen, die Verhandlung zu vertagen. Der Grund? Die Verteidigung hatte einen Antrag gestellt, den das Gericht prüfen muss. Denn die Anwälte der Angeklagten bestreiten, dass der volle Schaden von 115.000 Euro am Brandenburger Tor auf die Kappe der Aktivisten geht. Dazu der Verteidiger Einar Aufurth.
Das hat sich herausgestellt, nachdem wir mit Sachverständigen da gesprochen haben, dass die Reinigungsarbeiten, die dann durchgeführt wurden, dass das in keiner Weise sachgemäß ausgeführt worden ist.
Laut Verteidigung sei nicht überprüft worden, mit welcher Farbe das Brandenburger Tor besprüht wurde.
Und wenn jetzt, ohne zu wissen, was das für eine Farbe ist, ohne dass die vorher chemisch gelöst wird, da mit einem Hochdruckreiniger raufgehalten wird, dann wird diese Farbe in die tieferen Schichten des Sandsteins sozusagen hineingepresst. Und ist dann aus diesen tieferen Schichten deutlich schwerer wieder zu entfernen.
Dadurch könnte der Sachschaden am Brandenburger Tor also deutlich erhöht worden sein, so Aina Aufurt. Und der Sachschaden ist in so einem Prozess entscheidend, wie die Sprecherin des Gerichts Lisa Jani erklärt.
Wenn also die Kosten besonders hoch wären, dann wäre die Schuld der Angeklagten im Falle einer Verurteilung eben höher. Wenn die Kosten niedriger wären, dann könnte das zugunsten der Angeklagten sprechen.
Die Verteidigung hat deshalb beantragt, einen Sachverständigen zu hören, der überprüfen soll, ob durch die Reinigung zusätzlicher Schaden entstanden ist. Weil der Staatsanwalt in der Verhandlung dazu zunächst keine Stellung nehmen wollte, vertagte der Richter die Hauptverhandlung bis auf Weiteres. Sollten die beiden Angeklagten verurteilt werden, drohen ihnen bis zu 2 Jahren Haft. Aber auch eine Geldstrafe ist möglich. Dass sie an der Tat beteiligt waren, war im Gerichtssaal nicht zu übersehen. Ihre Kleidung war mit markanten, orangenen Farbflecken übersät.
Also die Farbe kommt vom Brandenburger Tor, also von der Aktion aus den Feuerlöschern.
So Maximilian H., einer der beiden Angeklagten.
Da der Protest heute hier im Gerichtssaal weitergegangen ist, haben wir genau dieselben Klamotten getragen.
Die beiden 20 und 21 Jahre alten Angeklagten rechnen nicht damit, dass sie am Ende der Verhandlung freigesprochen werden. Sie hoffen aber auf einen milden Ausgang.
Wann die Verhandlung fortgesetzt wird, ist noch offen.
Sie fanden's gut? Dann können Sie den Podcast gleich abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Und der Tag in Berlin und Brandenburg gibt's auch im Fernsehen. Montag bis Freitag ab 18 Uhr im RBB.